Ja, einen wunderschönen guten Abend von meinerseits. Ihr kennt mich nicht und ich kenne euch auch nicht. Na, mal sehen, wie weit wir kommen in diesen Tagen. Ich freue mich auf jeden Fall, Samuel, ist richtig, dass wir das geschafft haben. Mein Name ist Stefan Kiene und ich bin Leiter eines Freizeithauses, so ähnlich wie hier. Deshalb, ich bin schon Spion. Ich gucke schon rum, wie die das hier haben und was man da lernen kann. Und das Buffet war 10 von 10. Sehr, sehr gut. Und das ist das Freizeithaus, was ich leiten darf. In Rheinland-Pfalz ist das. Kommt jemand aus Rheinland-Pfalz? Wow, so viele. Wenn ich sonst frage, kommen die immer nur aus der Nähe von Bielefeld oder aus Stuttgart. Alles kommt aus Stuttgart bei mir. So viele Rheinland-Pfälzer. Kommt ihr mehr aus der Pfalz oder mehr oben vom Rhein? Pfalz. Das ist eine richtige, ihr seid richtige Pfälzer. Ich bin in Rheinhesse. Ich bin schon fast Hesse. Denn das ist die Lahn, die da hinten ist. Das braune Ding da. Das ist die Lahn. Und die fließt hier so in den Westen. Da hinten ist Koblenz. Aber ihr habt jetzt genug Rheinland-Pfälzer, die ihr fragen könnt, wo Rheinland-Pfalz liegt. Die Süddeutschen, die kennen überhaupt kein Norddeutscher. Nach Main hört es auf und ich sage, da ist noch die Mitte von Deutschland. Und die Norddeutschen kennen den Süden nicht. Und wir werden immer übergangen. Aber ich komme aus dem schönen Rheinland-Pfalz. Und wir haben da ein Freizeithaus im Sommer und eine Bibelschule im Winter. Das heißt, im Augenblick haben wir eine halbjährige Bibelschule. Von Oktober ist sie bis März. Und die geht jetzt nächste Woche zu Ende. Und wir haben 42 Bibelschüler. Und die kommen zu uns, nicht um Pfarrer zu werden oder Pastoren oder Diakonissen oder sowas, sondern sie gehen wieder zurück in die Gemeinde und ich hoffe, dass sie dann mutiger und fröhlicher den Herrn Jesus bekennen. Das ist unser Auftrag und das ist die Sache, die wir haben. Vielleicht kennt ihr den Heinz Spindler. Wer kennt den Heinz Spindler? Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Der kommt eben, das ist ein Schwesternhaus. Wir sind Schwesternhäuser. Er kommt vom Bodensee. Das ist der Bodenseehof und wir kommen von der Klostermühle. Der einzige Unterschied ist, der hat eine amerikanische Bibelschule, eine englisch sprechende und ich habe eine deutsche Bibelschule, weil ich dachte, es ist schön, was in Deutschland zu machen. Und da sind wir. Das Ganze nennt sich Klostermühle und wir sind eigentlich nur die Mühle hier unten mit dem Kloster. Das ist, nee, haben wir nichts zu tun. Es ist nur, es sieht schön aus, deshalb habe ich es so auf dem Bild. Aber das, also... Ups, Kaspersky kommt, meldet sich auch, wunderbar. Da, so geht das. Und da unten haben wir Freizeiten und da sind wir. Man kann bei uns vier Dinge machen, im Sommer Freizeiten, da kann man Kanu fahren und wandern. Und im Winter gibt es, wie gesagt, die Bibelschule. Und wichtig ist auch, dass wir nicht bei uns so einfach bleiben, 6 Monate, sondern immer mittendrin, immer im November und immer im Februar gehen wir für eine Woche in Gemeindeeinsatz, kreuz und quer hin und her. Ich war gerade letzten Monat, vor 3 Wochen, war ich in Sachsen, im Vogtland. Und Freunde von mir mit einem anderen Team waren in Lübeck und andere waren im Schwäbischen. Und da geht es reihum. Und ansonsten haben wir morgens 3 Stunden Bibelunterricht und abends eine Bibelschule Unterricht. Und das ist eine ganz tolle Sache. Wir machen auch Gemeindeeinsätze, da machen die jungen Leute dann Kinderstunden, Jungscharbeit und ich darf abends predigen. Das ist das, was wir in der Bibelschule machen. Und so sieht dieser Jahrgang jetzt aus bei uns und da kann man auch Kanu fahren, die haben natürlich auch Freizeit. Und dann haben wir als drittes Konfirmanden. Kennt jemand Konfirmanden? War jemand mal Konfirmand? Wird noch jemand Konfirmand? Ja, habe ich doch gewusst. Okay, sehr gut. Ich war auch Konfirmand. Und da kommen ganz viele Gemeinden von ganz Deutschland zu uns für 3-4 Tage. Wir hatten gerade jemand bis Donnerstag da und jetzt von Donnerstag bis Sonntag wieder eine Gruppe. Und wir dürfen ihnen von Jesus erzählen. Wir machen keinen Konfirmandenunterricht, da lege ich Wert und das ist sehr, sehr schön. Ich muss denen nichts beibringen und nicht irgendeine Kirchengeschichte denen beibringen oder irgendwie eine Abendmahlslehre mit ihnen machen, sondern ich darf ihnen erzählen, wie toll es ist, mit Jesus zu leben und dass das besser ist als alle Traditionen. Und die werden immer frei Haus geliefert und wir dürfen von Jesus erzählen. Das ist das Schönste, was es gibt. Und das ist unser dritter Aufgabenbereich. Wir haben auch welche von den freien Gemeinden und da nennt man das BU. Hat das schon mal einer gehört? Biblischer Unterricht? Nee. Also das machen die, die machen das dasselbe in Grün. Wir verraten hier noch nicht, dass dasselbe Programm machen. Wir reden wieder über Jesus. Aber die kommen oft getrennt und wir reden von Jesus. Das ist uns wichtig. Und das sind die drei Aufgaben. Und die vierte Aufgabe ist, dass wir auch in Gemeinde einsetzen gehen. Mal hierhin, mal dorthin. Und so komme ich jetzt auch hierhin. Ich glaube, wir haben uns dann über die Jugendmissionskonferenz getroffen in Stuttgart. Da habe ich mal unterrichtet. Und dann kam das hier zustande. Und da freue ich mich. Also das sind unsere vier Aufgabenbereiche. Und für mich als Leiter gibt es da nichts Schöneres, als von Jesus zu erzählen, zum Glauben zu rufen, im Glauben zu lehren und Leute und Gemeinden zu besuchen und Leute, die Jesus noch nicht kennen, zum Glauben zu rufen. Und das ist für mich der schönste Platz, wo ich sein kann und tätig sein kann. Und da sind wir schon seit 25 Jahren ungefähr. So sieht das aus, die Unterbringung. So ist wurscht, ist egal. Da haben wir eine Bibliothek und Speisesaal und eine Kapelle und noch eine Kapelle und noch ein Pavillon. Und so. Bei uns ist einfach viel grün. Aber ich werfe hier auch gar nicht ab, weil wir nur 120 Leute reinpassen. Also bleibt ihr schön hier. Und, aber wenn ihr mal einzeln uns besuchen wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Wir haben so einen kleinen Sportplatz und einen Kickerraum, einen Buchladen, einen Kiosk, was man so hat. Und die Leute sagen, was kann man denn in Rheinland-Pfalz tun? In Rheinland-Pfalz kann man ans Deutsche Eck, das ist in Koblenz, da fließt die Mosel rein, da gibt es eine Gondel und da gibt es eine Festung und da kann man schön Eis essen im Sommer, das ist eine tolle Sache. Dann kann man auch in den Osten fahren, das ist nach Limburg, da gibt es einen berühmten Bischof und dann kann man da seine Kapelle besuchen oder auch die Innenstadt einen Kaffee trinken. Oder man geht nach Bad Ems, das ist eine Therme und das ist auch sehr historisch, da waren die Römer schon und der Bismarck war da und das ist also bei uns in der Ecke. Und ansonsten sind wir viel in der Natur, Kanu fahren. Dann bauen wir so ein Schwimmbad auf, wandern, Mountainbike kann man bei uns machen. Wir haben junge Erwachsenenfreizeiten, wir haben Familienfreizeiten. Ich habe mal eine Senioren-Bibelschule angeboten, weil ich dachte, die Leute mit 65 sind auch noch knackig heute, die sind auch noch frisch und die wollte ich einladen und es kam keiner. Dann habe ich sie genannt 55 plus Bibelschule und wir haben 40 bekommen. Also nennen wir es jetzt 55 plus. Also das kann man alles bei uns machen und das ist im Sommer so eine Freizeit. Das sind meine Mitarbeiter, die ich zurzeit habe. Das sind alles, wir arbeiten zusammen und das sind ungefähr 33 Mitarbeiter zusammen für dieses Haus. Ungefähr 10 sind ganz lange da, 30, 20, 40 Jahre. Und mein Senior-Mitarbeiter Heiner Eberhardt, der ist schon 43 Jahre dort im Haus. Das ist schon eine tolle Sache. Und das ist der Bibelschulleiter Michael König. Und das ist meine Frau und ich und ganz viele Leute, die dabei sind. Und dann haben wir 10, die so mittellang da sind, so zwischen 2 und 10 Jahren. Und dann haben wir noch 10 Leute, die bei uns ein FSJ machen, ein freiwilliges soziales Jahr. Das sind die jungen Leute und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Das ist meine Familie. Ich bin seit jetzt im Juni, werden wir 25 Jahre dort in der Klostermühle sein. Und im Juni, am 11. werden wir 25 Jahre verheiratet sein, meine Frau Friederike und ich. Und da muss ich mir noch schnell was überlegen zum Hochzeitsgeschenk, aber ich arbeite dran. Ich habe noch 2 Monate. Haben wir noch ein bisschen, ja. Ich habe eine Dienstreise da angesetzt, wir sind in Spanien. Aber ich nehme sie mit, das ist gut. Dann ist das unser Ältester, der Tim, der ist 22. Dann der Jan, der ist 20 geworden, gerade im Januar. Der Joshua ist 16 geworden, jetzt im Februar. Und die Lilly, unsere Kleinste, die wird 14. Und die, sie treibt die Familie voran. Das heißt, sie macht ein Angebot und einen Vorschlag und wenn wir nicht schnell genug darauf eingehen, dann macht sie das. Also sie hat uns im Griff. Die Jungs sind alle mehr auf der gemütlichen Seite, aber sie wird auch gemütlicher. Also das ist meine liebe Familie, da bin ich sehr, sehr dankbar auch für meine liebe Frau, dass sie mich immer ziehen lässt und das ist eine große Freude, zusammen zu sein. Wer mehr wissen will, gibt es unter fackelträger.de, fackelträger.de und da muss ich auch. Und ich bin ja älter, ich weiß bei euch nicht, ob ich jetzt alt bin oder jung, also ich bin sehr irritiert bei der Einführung. Ich bin jetzt 52 Und ich glaube, ich bin alt. Meine Kinder sagen, ich bin alt, Papa, du hast keine Ahnung, sagen die. Ich merke auch, dass ich alt bin, ich brauche eine Brille und ich mag Papier. Also ich habe auch noch Prospekte mitgebracht für jemanden, der das mal durchblättern will. Hier, das ist für die Bibelschule, für das Winterhalbjahr. Und da sind alle unsere Freizeiten im Sommer für das Sommerhalbjahr. Also für die, die da diese Elektronik nicht so mögen. Das liegt draußen auf dem Tisch. Mir wurde das freundlicherweise angeboten. Das gibt's umsonst, dürft ihr gerne nehmen. Ansonsten liegt mir was am Herzen, das werde ich morgen noch ein bisschen mehr erklären, wenn ich mehr Zeit habe, gibt es 2 Bibellesepläne, die gibt es auch umsonst. Die könnt ihr auch nehmen, weil ich liebe es, wenn Menschen die Bibel lesen. Und dann gibt es ein Bibellesebuch, das ist leider nicht umsonst, aber wer da was aufschreiben will, der kann da mal gucken, kostet 5 Euro. Ansonsten werde ich noch... Ich wollte keinen riesen Büchertisch mit, aber manchmal wollen die Leute ja gern was wissen. Ich habe noch einen dritten guten Kollegen, ich habe nur gute Kollegen, aber einen lieber Kollege war der Hans-Peter Reuer. Wer hat mal was von dem gehört oder gelesen? Ja, der. Genau, und das ist mein Kollege, also der Heinz, der ist am Bodensee gewesen in Deutschland und der Hans-Peter war ja in Österreich. Und wir beide sind bei dem Vorstand der Fackelträger International. Wir haben 25 Zentren weltweit und da bin ich jetzt für die Europäer zuständig, weil das Heinz-Peter Wahl gemacht hat, aber jetzt bin ich dafür zuständig. Aber wer da ein gutes Buch von ihm lesen möchte, das habe ich mitgebracht, falls ihr es nicht schon habt, also sehr zu empfehlen. Und wenn ihr sagt, was seid ihr Fackelträger dann für so eine Truppe, was ist denn so euer Glauben und ich will das mal in Ruhe nachlesen, ob das alles so in Ordnung ist. Ich habe 2 Originalbücher von unserem Gründer, Major Ian Thomas aus England mitgebracht. Und das ist der Klassiker, Christus in euch, Dynamik des Lebens, super Ding. Bisschen alte Sprache, aber Schwarzbrot, wer ein bisschen knabbern will und eine Herausforderung braucht, ideal, das ist das. Dann hat er kurz vor knapp, wurde es nochmal aufgelegt und das ist eine moderne Version, das ist amerikanisch, das sind immer nur 3-4 Seiten. Dann ist das Kapitel zu Ende, gibt 2 Fragen, das macht man heute so und dann kriegt man das gleiche in Häppchen. Also das ist der, der groß lesen will und arbeiten und schwitzen will, das ist der, der sagt, ich habe lieber kleine Häppchen, okay? Aber es ist beides vom Gründer, kann man auch gerne holen. Ich habe unten so einen Plastikbehälter gehabt und da ist so eine braune Tüte mit ganz viel Kleingeld, dass ihr euch das Kleingeld da wechseln könnt, wenn ihr wollt. Nehmt es einfach und bedient euch da. So viel mal dazu. Habe ich noch was hier? Nö. Dann gehen wir zum Wesentlichen. Das soll jetzt mal reichen. Oh. Tut der Cursor was? Nee, gell? Merkt ihr was? Mein Cursor ist im Eimer. Wie kriege ich das weg?
Touchpad-Meldung.
Ja, der ist schon sauer die ganze Zeit. Machen wir es so.
Ja.
Boah, du bist... Hey. Ich bin auch zu alt. Dafür habe ich Kinder, habe ich gedacht. Dass die mir das später erklären. Danke, Samuel. Super. Noch was vielleicht zu mir, und da passt das eigentlich schon zum zweiten Petrusbrief. Ich bin in der christlichen Familie aufgewachsen. Mein Vater war schon in dem Haus tätig als Bibelschullehrer und meine Mutter hat Kindergottesdienst gemacht in der evangelischen Kirche und war im Kirchenvorstand. Und ich musste immer erst in den Kindergottesdienst. Und ratet mal, wie viele Chancen du hast, nicht in den Kindergottesdienst zu gehen, wenn deine Mutter Kindergottesdienstleiterin ist. 0. Und da dachte ich, jetzt bin ich froh, jetzt werde ich konfirmiert. Und dann war sie im Kirchenvorstand. Warte mal, wie viele Chancen du hast, nicht in den Konfirmationsunterricht zu gehen. 0. Und dann bin ich gerne aber auch zu der Freizeithaus, wo mein Vater Bibelschulleiter war. Und bin da so aufgewachsen. Und habe dann später eine Bibelschule gemacht und da war das ein Stück weit wie eine Berufung, wo ich gehört habe, nee, ich möchte mein ganzes Leben damit verbringen, von Jesus zu erzählen. Und habe dann Theologie studiert später und dann hat mich der damalige Leiter vom Bodenseehof, der Vorgänger vom Heinz Spindler, der Charlie Moore eingeladen, hat gesagt, mach doch mal bei mir Unterricht. Und das, was er sich vorgenommen hat, war 1. Petrusbrief. Und in meiner Bibelschulzeit hatte ich mal den 2. Petrusbrief durchgenommen. Insofern sind das Briefe, die ich schon eine ganze Weile im Kopf habe. Und da freue ich mich, dass wir darüber nachdenken können. Und das Thema dieser nächsten 3 Stunden wird sein, gottesfürchtiger Wandel in gottloser Zeit. Darum geht es im 2. Brief. Wie kommt man durch diese wilde Zeit? Wie kommt man durch ihre Lehren? Wie kommt man durch Versuchungen? Wie bleibt man auf Kurs im Glauben? Das ist das Thema vom 2. Petrusbrief. Und ihr habt euch rausgesucht, also es tut mir leid, es ist jetzt nicht erbaulich, sondern nur noch ermahnend wird. 3 Stunden lang. So. Also, ich versuche das noch so fröhlich zu machen, wie es geht, aber es ist ein ermahnender Brief und sagt, bleibt auf Kurs. Bleibt auf Kurs, bleibt bei Gott, bleibt im Glauben und dann kommt ihr auch durch diese Welt mit allen Schwierigkeiten und darum soll es gehen. Und zumindest heute Abend fängt es bombastisch an, glorreich an, großartig. Und es tut mir leid, dass es heute Abend ist, aber es ist nur mal im 1. Kapitel und ich kann ja nicht im 2. Kapitel anfangen. Also fange ich im 1. an und ich fange also mit einem Feuerwerk an. Und da geht es um Glauben mit Kraft. Die Kraft Gottes, die wir bekommen, um eben im Glauben zu bleiben und durch diese Welt durchzukommen mit allen Schwierigkeiten und allen Problemen. Ich habe euch da die Zahnräder auch gegeben. Schreibt bitte noch nichts drauf. Ich sage euch nachher genau, wofür es ist und wann ihr dann wo was eintragt. Aber im Augenblick könnt ihr auf die Rückseite schreiben. Dann nehme ich ein Blatt Papier. Oder ihr nehmt ein anderes Blatt Papier. Es geht also um die Kraft Gottes. Und ich lese mal die 4 Verse, bitte. Falls ich absolut zu schnell werde, da habe ich nämlich eine Tendenz, dann müsst ihr mich bremsen und sagen, langsam. Aber das ist manchmal meine Begeisterung. Simon Petrus, 2. Petrusbrief, 1. Kapitel. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben, durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt, und der Heiland Jesus Christus. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Und alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt. So viel mal dazu. Das heißt, das ist das schon... dass wir Anteil haben an der göttlichen Natur. Das ist ein ganz besonderer Ausdruck hier. Und das ist einer der glorreichsten Ausdrücke, dass wir Teil bekommen am göttlichen Leben. Und wir haben die Welt verlassen und wir haben Teil an dem göttlichen Leben. Das ist nun mal eine ganz steile Aussage, die Petrus hier vorwegzieht. Damit wir das aber verstehen, die Kraft des Glaubens, so sieht es aus, die Kraft aus Gott, möchte ich erstmal über die Krise des Glaubens reden. Und da möchte ich ein bisschen biografisch von mir erzählen, warum das auch für mich ein ganz, ganz wertvolles Kapitel geworden ist. Einer der größten Kapitel für mich geworden. Die 5, 8 Verse hier sind sowieso das Wichtigste. Ihr werdet wahrscheinlich oder so am Ende rausfinden, warum. Denn ich hatte die Krise des Glaubens und zwar der Frust meines Lebens. Was war das? Wie gesagt, ich bin in einer Familie aufgewachsen, da war mein Vater Bibelschullehrer, meine Mutter war Kindergottesdienstleiterin und ich bin also im Kindergottesdienst aufgewachsen, kannte die ganzen Geschichten, kenne die ganzen Lieder, war im Konfirmandenunterricht, war dann in einem CVJM Posaunenchor, dann in einem Kirchenchor und habe dort Trompete gespielt. Spielt eine Trompete? Wunderbar, 2. Und da hat man dann die Choräle gespielt und war in den Gottesdiensten immer dabei. Und das habe ich so gemacht. Und dann irgendwann mit, ich weiß nicht mehr, 7, 8, 9, haben meine Eltern mich mal zur Seite genommen und haben gesagt, du Stefan, ist Jesus eigentlich in deinem Leben? Ich dachte, was wollen die denn? Ich gehe doch in den Kindergottesdienst. Ja, ist Jesus in deinem Leben? Ich sage, ja, ich mag Jesus. Ja, ist Jesus, hast du Jesus schon mal eingeladen? Ich sage, ja, sollen wir den einladen? Also, wie geht es? Was macht man da? Und dann hat mein Vater das in Offenbarung 3, Vers 20 so gemacht. Da steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eintreten und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Da ging mein Vater raus und klopfte so an, was macht man dann? Ja, komm rein. Und dann kam er wieder rein. Das ist sehr bildlich. Und dann hat er gefragt, hast du das schon mal mit Jesus gemacht? Und ich sagte, ja, also wenn du mich so fragst, nö. Da sagt er, dann überleg dir das doch mal die Woche. Und am Ende der Woche, bei einer Autofahrt, hat er gefragt, und hast du Jesus schon in dein Herz eingeladen? Willst du das? Und so viel Gedanken hatte ich mir nicht gemacht, aber ich wusste in dem Moment klipp und klar, es spricht nichts dagegen. Ich möchte Jesus in meinem Leben haben. Und dann weiß ich noch, dass wir in der Nähe unseres Dorfes, wir waren dann mit dem Auto unterwegs, sind angehalten, sind in den Waldweg rein, haben uns auf eine Bank gesetzt und da habe ich Jesus in mein Leben eingeladen. Und ich weiß leider nicht das Jahr, aber ich weiß komischerweise den Tag. Denn mein Vater sagt, dann sag's mal der Mama, die freut sich, denn die hat morgen Geburtstag. Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk. Deshalb weiß ich, es ist der 17. Oktober, weil am 18. meine Mutter Geburtstag hat. Aber ich weiß nicht das Jahr, ob ich 8, 9 oder 10 war. Und dann bin ich so zum Glauben gekommen, es war alles gut und alles schön. Es ist nichts Dramatisches passiert. Ich habe kein goldenes Kreuz am Himmel gesehen. Kein goldenes Reh ist an mir vorbeigesprungen. Auch der Unterricht im Kindergottesdienst war so wie immer, mehr oder weniger. Aber eins wusste ich, der Herr Jesus ist in meinem Leben. Und dann habe ich so mit Jesus gelebt und dann lernt man im Kindergottesdienst, ich weiß nicht, ob ihr das auch lernt, es ist auch ein Lied, das heißt, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ja, und das hat man dann ja gehört, also muss man auch die Bibel lesen. Und dann habe ich mich durch die Bibel gekämpft, immer wieder neu und verschiedene Ansätze gemacht. Die erste Bibel von mir war komplett bunt, weil ich immer wieder neu versucht habe, da irgendwas zu lesen und zu beten. Und das war schon anstrengend. Und dann dachte ich ja mit 8, 9, wenn ich jetzt kein Geld mehr klaue und noch ein bisschen lieb bin, dann bin ich fast perfekt. Das war aber dann nicht so. Dann wurde ich 12, 13, dann merkte ich, ich bin überhaupt nicht fast perfekt. Das wurde eigentlich immer schlimmer. Dann wurde ich irgendwie 16 und dann stellte ich fest, hoch, da gibt es ja auch noch Mädels und Sport und gewisse blubbernde Getränke und man kann auch rauchen und Freunde nehmen auch Drogen und das wird also alles viel schwieriger im Glauben und dann gibt es auch die Feiern, die man da hat und dann bleibt man da immer länger unterwegs und ich war aber auch fromm und dann habe ich mir morgens um 5 bin ich ins Bett und um 6 habe ich den Wecker gestellt und bin mit dem Zug zu meiner Posaunenchorprobe, um dann wieder in den Gottesdienst zu gehen. Das ist aber sehr anstrengend so auf Dauer. Und da habe ich festgestellt, das Böse kann ich irgendwie nicht lassen. Und ich weiß nicht, wer von euch hat Geschwister? Ja. Die sind ja auch alle lieb, ihr versteht euch gut, gell? Aber bei mir war das manchmal schwierig. Wer hat kleinere Geschwister? Wer ist der Älteste? Ja, wir sind, ich muss das immer wieder mal betonen zur Aufnahme, die Ältesten haben es am schwersten. Oder? Wir müssen überall zuerst durch. Durch Impfung, in die Schule, keiner warnt uns, keiner geht vorweg. Immer mach. Und wer ist der Letzte, wer ist der Kleinste? Ja, die haben es immer gut, finde ich, oder? Die dürfen auch alles. Die dürfen, was wir Alten nie durften, das durften die Kleinen. Und ich hatte auch eine kleinere Schwester und einen kleineren Bruder. Und das waren immer so Sachen. Mein Bruder hat sich immer so Dinge ausgeliehen. Kennt ihr das so? Dinge ausleihen. Früher gab es Schallplatten. Kennt ihr Schallplatten? Das ist eine CD für früher, so alte. Früher waren die MP3-Sticks rund und schwarz. Was aber früher auch ganz schwierig war, man musste bei dieser Musik, wenn man die hörte, konnte man dann nicht einfach Sachen so wegschmeißen oder so einen CD-Player irgendwo hin, sondern das war eine Platte und die durfte nicht zerkratzen. Kennt ihr das? Das war eine Nadel, die musste man langsam runter. Und dann durfte nicht einfach so quer rüber, dann war das alles zerkratzt, gell? Und dann habe ich mir eine neue Platte gekauft. Und plötzlich waren Kratzer drin. Ich frage mich, wo kommen die her? Und da sagt mein Bruder, ich habe die mal ausgeliehen. So ein Bruder, das war toll. Und dann merkt man, weißt du, man hat seinen Bruder ja lieb, aber irgendwann kriegt man ja einen Hals. Man hat ja die Mama lieb, aber irgendwann wird es halt laut, manchmal. Und manchmal wird man nicht laut und dann knallt man nur die Tür. Und dann ist man oben im Zimmer und das Leben ist schwierig. Man kann das Böse nicht lassen und jetzt wird es richtig schwierig, man kann das Gute auch nicht tun. Von dem Guten reden wir ja gar nicht. Ja, den Nächsten helfen, stille Zeit machen, jemand in die Gemeinde einladen. Dann kommt so pro Christo, denn Evangelisation ist immer toll. Und dann muss man Leute einladen. Mag man das? Und manchmal kriegt man dann so einen Packen Zettel. Und dann muss man durch die Stadt laufen und Leute einladen. Ich habe immer gebetet, dass keiner da ist. Und dann habe ich das in den Papierbriefschlitz rein. Und dachte, ich bin alle losgeworden. Und dann war ich im Schülerbibelkreis. Wer kennt einen Schülerbibelkreis? Oder Schülergebetskreis oder was? Ja, da war ich drin. Da kam nämlich eine von der Schule und hat gesagt, du bist doch auch so ein Frommer. Da konnte ich auch nicht sagen, nein, ich war ja Christ. Wir haben hier einen Schülerbibelkreis. Willst du da hin? Da konnte ich auch nicht nein sagen, also war ich drin. Und dann hat eine Schulkameradin für die Unterstufe Kindergottesdienst gemacht. Und dann hat sie gesagt, willst du mir helfen? Und dann habe ich gesagt, da muss ich erstmal den Herrn Jesus fragen. Ich sagte in der Woche Bescheid und ich habe gehofft, Herr Jesus, gib mir in dieser Woche eine gute geistliche Ausrede, dass ich es nicht machen muss. Nach 3 Tagen hat der Herr gesagt, du kriegst keine Ausrede von mir, du faule Socke, jetzt mach das. Und dann bin ich am Mittwoch hin und gesagt, ich mach das. Und dann war ich zweimal in der Woche in der Oberstufe und habe gebetet, zweimal in der Unterstufe und habe das geleitet. Und weil wir eine ganz fromme Schule waren, mitten in der Welt, haben wir am Mittwoch noch gebetet. Also ich war jede große Pause irgendwo beschäftigt. Ich war zwar ganz fromm, aber dann kam meine glorreiche Schulkameradin auf die Idee, doch Leute in unsere Schule einzuladen. Aber ich dachte, nicht im Ernst, können wir nicht an der Nachbarschaftsschule einladen. Es ist peinlich, meine eigenen Schulkameraden einladen. Sehr unangenehm, fand ich. Aber ich weiß ja, dass Jesus möchte, dass Menschen gerettet werden. Und dann habe ich mich gefragt, wer ist denn durch mich schon zum Glauben gekommen? Ja, Und so wird das alles immer schwieriger und immer komplizierter. Und ich stellte fest, das Ganze ist ein Stück weit wie ein zerrissenes Leben. Und wenn du mich gefragt hast, Stefan, wie geht's dir so im Glauben, hätte ich mich so gefühlt. Wenn du dich nicht so fühlst und dich nur wunderst, was für ein Typ ich bin, dann wunder dich über mich. Aber ich bin jetzt mal ehrlich an dem Punkt. Mein Leben war nicht so lustig. Da waren die Familienregeln. Ich hatte Familienregeln. Da musste man sich benehmen. Da musste man mithelfen. Und mein Vater hat immer gesagt, kaputt machen könnt ihr alles. Könnt ihr auch mal was reparieren. Das ist anstrengend. Was kann ich dafür, dass es immer kaputt geht bei mir? Und da sind die Familienregeln und da will man ja auch die Eltern lieben und da will man ja auch diesen Bruder lieben und die Schwester lieben und alle Nachbarn lieben. Und dann gibt es noch den Gruppendruck in der Gemeinde und in der Schule, das macht man ja bitteschön. Und dann gibt es noch die Gemeindewerte und dann soll man da auch noch mitmachen. Und dann soll man noch die Oma besuchen, die krank ist. Und dann soll man noch mal die Welt retten und dann soll man noch die Bibel lesen. Und dann soll ich noch lange beten und dann soll ich noch im Posaunenchor gehen und dann soll ich noch Schülerbibelkreis machen. Und dann bin ich ja auch noch in der Fete und beim Fußballverein. Und dann, oh ja, noch ein bisschen Schule war ja auch noch. Und dann gibt es auch noch die eigenen Erwartungen. Und dann ist es ja auch so der eigene Druck. Es ist ja gar nicht so von außen, sondern das muss mir ja keiner sagen. Es steht ja in der Bibel, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Das war ja schon der Druck, gell? War ich bei der Bundeswehr und da gucken die nicht so lustige Sachen abends, wenn die frei haben. Und dann zu sagen, da mache ich nicht mit. Und hier höre ich auf. Und wenn du mich gefragt hättest, wie ist es so im christlichen Leben, ich sage, schön, die Freude Christi strahlt aus mir raus. Und dann fragen die Leute, was denn so schön, es ist so schön, in den Gottesdienst zu gehen am Sonntag. Wir haben um 9 Uhr Gottesdienst. So, wer bietet das? Wer kann das unterbieten? Ja, 9 Uhr. Wie gesagt, meine Mutter, ihr wisst es ja schon. 9 Uhr Kirchenchor. hinten saßen die Alten, Entschuldigung, die waren alle 50, furchtbar alt. Und vorne 5 Konfirmanden in der ersten Reihe. Wir Konfirmanden mussten damals in der heute sitzen die auf der Empore ganz hinten und ich weiß nicht, was die machen. Wir mussten in die ersten Reihe, direkt unter die Kanzel. Das war wie im Kino erste Reihe. Und wenn du mich gefragt hast, was so schön, ja, Jugendkreis, danach gibt's Tee und Gebäck. Und die Freunde haben gegrillt und Bier getrunken. Das ist ja klar, dass Tee und Gebäck wesentlich besser ist. Und es war also eine richtige so Zerrissenheit. Und wenn du mich gefragt hast, macht dir das christliche Leben Spaß, hätte ich gesagt, naja, aber ich komme hier in den Himmel. Und es war eine ganz schön schwierige Sache. Und dann wurde ich auch ziemlich kraftlos. Und dann gab es mal einen Weihnachtsgottesdienst, so wie der hier war. Das ist tatsächlich unsere Kirche an Weihnachten. Habe ich allerdings nicht original von damals aufgenommen, sondern jetzt, letztes Weihnachten. Und dann sitze ich da und dann ist bei uns, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, an Weihnachten ist die Kirche voll. Übervoll. Wir haben auch sogar 2 Stockwerke und das ist also bis zum 2. Stockwerk. Ich weiß gar nicht, ob das statisch alles so gesund ist, aber die sind wirklich alle wirklich voll. Und ich sitze dann da und ich werde es nie vergessen, ich war oben auf der Empore da, auf diese ersten da und guckte so runter und dachte, na hier, guck mal, jetzt kommen sie alle. Und da beten sie das Vater, unser Vater, und Glaubensbekenntnis, dein Wille. Und ich war da oben und dachte, boah, der Einzige, der hier sonst jeden Sonntag sitzt, bin ich. Ihr seid alles Lügner. Aber ich war damals viel zu bescheiden, das habe ich natürlich nur innerlich in meinem Herzen gerufen. Lügner, Heuchler, gottloses Gesindel. Und auf einmal höre ich eine kleine Stimme in meinem Hinterkopf, das wacht Gott manchmal und sagt, Moment, wer ist denn hier Lügner? Ja, die! Ich sage, die lassen wir jetzt mal weg. Ob die glauben oder nicht, ist nicht deine Sache. Aber du sagst doch, du glaubst. Ich sage, ja, und ob ich glaube? Bin ich nicht hier jeden Sonntag da? Da sagt der Herr, ja, aber was machst du denn so unter der Woche? Ja, Herr, was soll ich da machen? Schule und so. Was betest du denn? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Was ist denn so mein Wille? Ja, dass Menschen gerettet werden. Ja, das sollen ja alle in den Himmel. Wie viel hast du denn schon gerettet? Sagt der Herr. Ich sage, ach, ja, bitte nicht, da fangen wir. Also das ist jetzt nicht, nö, nicht fair. Das sind die Lügen. Nee, da sagt der Herr, ich rede gerade mit dir. Du bist der Lügner. Jeden Sonntag betest du es, Vater, unser, dein Reich kommt, dein Wille geschehen. Ich will so das, was du willst. Ich will Menschen retten, gut leben. Alle sollen in den Himmel kommen. Jeder soll von mir hören, dass du der Weg und die Wahrheit bist und niemand kommt zum Vater. Ich posaun's raus am Sonntag in den Schülerbibelkreis, im Kindergottesdienst, im Posaunenchor. Und was machst du Montag? Ja, jetzt sag, Herr, Montag weißt du ja, wir sind auf dem Weg zur Schule. Was macht man schon mit den Jungs am Montag? Man redet über Fußball, was am Samstag war. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir es am Dienstag. Und am Dienstag haben wir über die Politik geredet. Am Mittwoch über Filme, Donnerstag über die Mädels, Freitag haben wir Skat gespielt, am Samstag gesagt, ich war keine Schule, oder wir fangen nächste Woche wieder an. Dann habe ich Montag wieder gebetet, dein Reich kommt und dein Wille geschehen, und Montag wieder. Und dann habe ich gesagt, also irgendwie ist ja die falsche Platte. Also entweder, und da hat Gott mir gezeigt, Stefan, der Einzige, der hier heuchelt, bist du. Weil die anderen glauben ja gar nicht. Ob die eine Lüge mehr oder weniger machen, das ist ja eh wurscht. Aber du sagst, du kennst mich. Du sagst, du bist mein Kind. Du sagst, du glaubst an mich. Du sagst, jedes Mal ist Vater unser. Und du folgst mir nicht. Und dann habe ich gesagt, also das müssen wir jetzt ändern. Und dann jetzt will ich das aber machen mit großer Gewalt. Und habe das auch wirklich versucht. Und das hat aber wieder nicht geklappt. Und dann hat man nicht drüber geredet. Und dann kam noch jemand und sagt, bist du da von den Frommen einer? Und ich sage, boah, weiß ich jetzt auch nicht. Bin ich fromm? Gehöre ich zur Klostermühle? Na, so genau nicht. Ich wohne noch ein bisschen außerhalb. Und dann habe ich Gott verleugnet. Und habe ich gesagt, also entweder mache ich, was ich sage, oder ich höre auf, das zu sagen. Und wisst ihr, das ist jetzt wirklich meine Biografie. Ich habe irgendwann aufgehört, das Vaterunser zu beten, weil ich gesagt habe, entweder ich mache es oder ich lasse es. Und dann gibt es ja so eigenartige Lieder von Martin Luther, der hat mal gesagt, ein feste Burg ist unser Gott. Da sagt er, nehmen Sie Weib und Kind und Ehr und Kind und lass fahren dahin, Sie haben keinen Gewinn. Und ich war noch nicht mal befreundet und habe schon gedacht, da muss ich schon loslassen. Ich will erstmal eine Freundin haben, eine Frau haben und jetzt, wenn die Frau nimmt, das ist es egal, Hauptsache wir sind bei Gott. Ich sage, wow, was ist denn das für ein Gebet? Und da habe ich gesagt, okay, das können wir jetzt auch nicht mehr singen. Und dann singen die immer vom Bonhoeffer und reichst du mir den schweren Kelch, den bitteren des Leides, angefüllt bis an den höchsten Rand, so nehme ich dankbar ohne Zittern. Ich sage, nee, ich zitter. Ich will nicht sterben, will auch nicht ins Gefängnis. Nein, singe ich auch nicht. Und so wurde mein Gottesdienst ziemlich reglementiert. Ich habe weniger Vaterunser gemacht, weniger geglaubt, weniger gesagt, weil entweder ich lebe so oder ich sag's nicht mehr, weil wenn ich sag und ich das tue, was bin ich denn, ein Heuchler? Und das war die Kraftlosigkeit meines Lebens. Und da hat mal Bob George gesagt, Gott, diesmal meine ich es wirklich ehrlich, diesmal tue ich es, wenn ich dabei draufgehe. Und ich jetzt reiße ich mich zusammen, ich schmeiße den Fernseher raus, ich höre auf zu trinken, ich mache keinen Sport mehr, ich will nur noch Bibel lesen, ich stehe noch früher auf, ich mache noch länger stille Zeit und jetzt bekehre ich die Leute und dann habe ich mir mal so einen Fisch auf die Jacke geheftet und da sagt mir einer, hast du Reklame für Fischertechnik gemacht? Und ich habe mich wieder, das war peinlich und dann habe ich es auch nicht mehr angezogen. Aber jetzt mache ich es und wenn ich dabei draufgehe und Bob George sagt zu diesem Mensch, sage ich, macht euch keine Gedanken, ihr werdet dabei draufgehen. Ich weiß es, weil ich dabei draufgegangen bin. Wir sind einfach noch nicht dahin gekommen, dass es nicht schwierig ist, ein christliches Leben zu führen. Es ist unmöglich. Und ich war am Ende mit meinem Leben und habe da gedacht, also so geht das nicht. Ich habe mich gefühlt wie mit dieser Zerrissenheit, wie in zwei Booten. Wir kommen ja von einem Fluss, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Fluss, ein paar Hamburger sind ja dabei. Wenn man mit einem Bein in einem Boot und mit dem anderen Bein in einem anderen Boot ist, ist das eine denkbar ungünstige Situation in der Regel. Und so habe ich gelebt. Ich habe das eine Bein in der Welt gehabt und ich wollte das meiste aus der Welt rausholen. Ich wollte mal Banker werden, damit ich ganz nah beim Geld bin. Und BWL studieren. Und dann auf der anderen Seite wollte ich ja Jesus lieb haben und alles für ihn geben und Menschen retten. Und das war so, es war so ein Hin und Her und ich war in beiden nicht glücklich. Tja, und wie ich da wieder rauskomme, hören wir noch im nächsten Lied. Ich habe dann in meiner Verzweiflung die Bibel durchgelesen, habe gefragt, also irgendwo habe ich da einen Dreher drin und es muss ja im Neuen Testament die Lösung geben, weil im Neuen Testament steht ja auch, das ist ja das Evangelium und das, der neue Bund und Evangelium heißt ja gute Nachricht, lese ich mal das Neue Testament und guck mal nach der guten Nachricht, kam dann in Matthäus gleich in die Bergpredigt und dann steht am Ende der Bergpredigt, deshalb möchte ich, dass ihr so vollkommen seid, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Da dachte ich, boah, es ist jetzt mal anstrengend, ja. So, dass wir, Jesus möchte, dass wir vollkommen sind, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Und dann habe ich das alles so gelesen und es war eigentlich alles nicht leichter, sondern es wurde ja schwieriger eigentlich in der Bergpredigt. Und dann kommst du bis durchs Neue Testament und im Jakobus steht, wer da weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Also, ja, Mahlzeit. Jetzt habe ich schon Probleme, dass ich nicht trinke, nicht treu bin in den Beziehungen, dass ich arbeite, nicht stehle. Und jetzt habe ich schon Probleme mit dem, was ich nicht Böses tue. Und jetzt sagst du auch noch, ich soll noch Gutes tun. Die Oma besuchen, nächste über die Straße helfen, im Krankenhaus Einsätze machen, die Welt retten. Puh, ich schaff's nicht. Ich sage, wo ist denn das gute Nachricht? Und dann kam ich eben sehr frustriert mit 21, 22 in die Bibelschule und dann habe ich unter anderem auch unseren Gründer da gelesen und der schrieb mal, das war dann auch nicht erbauend, der sagte auf der Seite, sagte, Jesus Christus selbst ist die einzige Erklärung für das christliche Leben. Wenn dein Leben als Christ durch dich selbst erklärt werden kann, durch deine Persönlichkeit, deine Willenskraft, deine Begabung, deine Fähigkeit, dein Geld, deinen Mut, deine Gelehrsamkeit, deine Hingabe, dein Opfer oder durch dein irgendetwas anderes, dann mag es wohl sein, dass du das christliche Leben hast, aber du lebst es noch nicht. Und das hat mich getroffen, weil ich dachte, puh, also ich reiß mich zusammen, ich streng mich an, also wenn du fragst, wie ist das christliche Leben, sehr anstrengend. Und dann schreibt er was sehr Böses dahinter, das hat mich sehr gepiekst. Da sagt er, was kannst du schon dem Mann von nebenan bieten, wenn dein Leben, das du als Christ führst, durch das erklärt werden kann, was du bist? Genauso kann er auch sein Leben erklären durch das, was er ist. In seinen Augen bist du zufällig religiös, aber er ist es nicht. Christentum ist vielleicht dein Hobby, aber es ist nicht seins. Was ist in deinem Leben wirklich von Gott? Was ist wirklich anders? Was ist wirklich, dass die Leute sehen, wow, die lebt mit Jesus, der lebt mit Jesus. Was nicht gegründet in dein Einsatz, deine Begabung, deine Fähigkeit, deine Art, dein Stil, dein Einsatz. Wenn ich das alles wegnehme, was habe ich dann? Wo ist denn das besonders? Oder andersrum gesagt, wenn es tatsächlich nur zu erklären ist, was ich mache, will und tue und kann, dann steht der Mann nebenan genauso und sagt, und ich mache und tue und will und kann eben das. Und dann ist deren Hobby Hasenzüchterei oder Fußball und unseres ist zufällig Kirche. Das ist aber nichts Besonderes. Und so war ich ziemlich frustriert, kam in die Bibelschule und las dann einiges von ihm, was mich wieder erbaut hat, und las dann diese Verse, und ich lese nochmal in Vers 2, 2. Petrus 1, Vers 2, und wir kommen hier zum Geheimnis des Glaubens. Und da heißt es, Gott gebe euch viel Gnade und Friede durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Denn alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Und da steht, alles, was zum Leben dient und alles, was zur Frömmigkeit dient, hat er uns geschenkt. Alles ist geschenkt. Alles, was zum Leben dient. Und zwar zum Leben und zur Frömmigkeit. Und das ist revolutionär, wenn wir verstehen, alles, was mich besonders macht, alles, was mich als Christ auszeichnet, kann ich nicht wirken. Es ist mir geschenkt. Das ist ungemein entspannt. Aber was ist das für ein Geschenk? Das Geschenk bekomme ich durch die Erkenntnis Jesu. Und da steht da, die Erkenntnis. Guck mal, das Wort Erkenntnis taucht hier nämlich immer wieder auf. In Vers 2, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes. Wir bekommen Gnaden und Frieden durch die Erkenntnis Gottes. Und alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Und dann steht es ganz zum Schluss nochmal in Vers 8, denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christi. Und das Wort erkennen ist dort nicht nur Gnosis, sondern Epignosis im Griechischen. Das ist die tiefe Erkenntnis, die durchdringende, ganz persönliche Erkenntnis. Es ist nicht die Erkenntnis, es ist kein abstraktes Wissen. Und jetzt kommen wir zu diesem Rat. Es ist die Erkenntnis Gottes, und da könnt ihr oben rechts mal, ich glaube, ich hole mir mal eins. Ihr müsst jetzt bitte so machen, dass das kleine Rad oben ist. Wenn das große Rad oben ist, ist es falsch. Das kleine Rad ist oben, und das obere Eck, das oberste Eck, da könnt ihr von mir aus Erkenntnis reinschreiben. Und die Erkenntnis, genau, das kleine Rad muss nach oben, das kleine Rad muss nach oben, sonst geht es nicht auf, das kleine Rad muss nach oben, da muss da so ein graues Klötzchen oben rechts sein, und dann seid ihr richtig, und hier, da wo der Pfeil, da das oberste ist die Erkenntnis. Und diese Erkenntnis, woher kennen wir das Wort Erkenntnis? Das ist ganz persönlich. Wir kennen das von der Schöpfungsgeschichte. Da steht in Altlutherisch etwas ganz Interessantes mit dem Wort Erkennen. In Genesis Kapitel 3 habt ihr das so im Kopf. Hört ihr das oder müsst ihr aufschlagen? Und zwar Kapitel 4. Kapitel 4, Vers 1. Genesis 4, Vers 1. Was steht? Adam erkannte sein Weib. Habt ihr das bei euch in der Bibel stehen? Wer hat das Wort erkennen? Gut, wunderbar. Was haben die anderen? Das lesen wir lieber nicht. Gell? Bleiben wir lieber bei Luther. er erkannte sein Weib. Das heißt, er ist morgens aufgewacht und hat gesagt, ach, du bist's. Jetzt erkenne ich dich. Nee. Er erkannte, das war ein ganz persönliches Erkennen, das war ein sehr intimes Kennen. Das heißt eigentlich übertragen, er schlief mit ihr. Das heißt, es geht hier um ganz tiefes Erkennen. Das heißt, im Hebräisch heißt es Yada. Und das zieht sich immer wieder durch. Im Hebräischen heißt es Yada, J-A-D-A. Und im Griechischen ist das dann übersetzt im Neuen Testament Prognosis. Das ist die ganz tiefe Erkenntnis. Und die Frage ist, was haben wir mit dieser ganz tiefen Erkenntnis? Diese ganz tiefe Erkenntnis schenkt uns Gnade, Frieden und Kraft. Und ich zeige euch das gleich nochmal, aber ich zeige es euch gleich hier. Jetzt kann man nämlich Gnaden und Frieden und Kraft noch eintragen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sag's euch, wie es mir oft gegangen ist, wenn ich diese Eingangsformeln, die Grußformeln oft gehört habe, da ging das immer, Gott gebe euch Gnade und Frieden. Ja, Gott gebe euch Gnade und Frieden. Ja, das liest man so und ist ja schön, gell? Gnade und Frieden. Gnade ist bestimmt ganz toll und Friede ist super. Und seht ihr, da musste ich 21, 22 drüber werden, um ein Stück weit neu zu erkennen, was das heißt, Gnade. Seht ihr, ich bin mit 8, 9, 10 zum Glauben gekommen und wenn du fragst, wie war das, dann konnte ich mein kleines 1x1. Kennt ihr die Brückenillustration? Auf der einen Seite ist der Mensch, auf der anderen Seite ist Gott. Kennt das einer? Diese Zeichnung. Ihr macht immer super mit hier vorne, das finde ich klasse. Hatte ich beim letzten auch. Da waren so 3 Elfjährige, die haben den Laden geschmissen. Also, und das ist die Brückenillustration, ich wusste, Gott hat den Menschen gemacht und der Mensch hat sich von Gott abgewendet in Adam und Eva, da kann ich ja noch nichts führen, jetzt sind wir alle verloren und jetzt will ich mich zurückarbeiten, aber das geht nicht, das hat Gott so festgelegt, also muss er uns retten, deshalb hat er seinen Sohn geschickt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, ich glaube an ihn und ihn aufnehmen, ich habe ihn aufgenommen, seine Kinder werden und gerettet werden, also bin ich gerettet und dann komme ich in den Himmel. Das war so ein bisschen mein steriles Glaubensbekenntnis. Und wenn du mich gefragt hast, bist du Christ, hätte ich gesagt, ja, habe ich gemacht. Ich habe gebetet, Jesus in meinem Herzen und ich komme in den Himmel. Wie es dazwischen aussieht, wie gesagt, ist sehr trüb, sehr zerrissen, hat nicht viel Spaß gemacht, aber so ist es. Seht ihr, und ich musste ganz neu lernen, was das heißt, aus Gnaden gerettet zu sein. Und das sind zwei Dinge. Das eine ist einmal zu verstehen, dass Jesus das nicht machen muss. Jesus hätte es nicht machen müssen. Das, was Jesus am Kreuz gehalten hat, ist seine Liebe zu dir und zu mir. Und das ist ihn immer noch daran hält, jetzt nicht an diesem Kreuz, aber immer noch an diesem Geschehen hält und dass er treu ist, das ist seine Gnade. Ich sage mal was ganz Ketzerisches, was gar keine Theologie wäre, weil das widersprüchlich wäre mit dem Geist Gottes. Ich glaube, wenn Gott sagen würde, das wäre heute nicht mehr so, ab jetzt ist es anders, ab jetzt musst du $2000 zahlen nach Jerusalem pilgern und 5 Leuten eine Bibel schenken oder sowas, wenn das ganz, ganz schwierig wäre, dann wäre immer noch Gott, aber der Weg der Errettung wäre weg. Aber dass er sagt, ich halte mich ans Kreuz, ich bin für dich gestorben und wenn du auf mich schaust und wenn du an mich glaubst, dann bist du gerettet. Das geht aber nicht, weil du so schlau bist, sondern weil ich treu bin und weil ich gnädig bin und weil ich über den ganzen Dreck hinweg sehe, was in deinem Leben ist. Und das ist die Gnade. Und das ist mir neu als Schrecken in die Glieder gefahren, dass ich mich nicht errettet habe, weil ich so toll bin und so toll glaube, sondern weil Gott so gnädig ist. Bist du immer wieder neu am erstaunt sein, wie gnädig Gott ist in deinem Leben? Oder ist das so eine alte, kalte Theologie geworden? Bist du noch verliebt in diesen Jesus, der sich für dich hingegeben hat und dir seine Gnade schenkt und seinen Frieden schenkt, sein Shalom, dass du abends schlafen kannst, dass du den ganzen Dreck abgeben kannst, dass du die Sorgen abgeben kannst und dass er alles in dein Leben tut und dir Kraft gibt für den neuen Tag. Und das ist mir neu aufgegangen. Und da müssen wir, was müssen wir tun? Gar nichts können wir tun, das können wir nur neu erkennen. Aber erkennst du es? Erkennst du es? Und wenn wir das erkennen, durch die Erkenntnis Jesu bekommen wir Gnaden, Frieden. Und Gnade, Friede und Kraft haben wir alles, was wir zum Leben und zur Frömmigkeit brauchen. Und das, was Jesus uns schenkt, die Begnadigung, den Frieden im Hier und Jetzt und die Kraft, mit ihm zu leben, das kriegst du geschenkt, allein, dass du es erkennst. Du musst nichts tun. Das ist der Hammer. Und das ist das Riesengeschenk in unserem Leben. Und wenn wir das jetzt mal hier so vergleichen, wenn wir das jetzt mal grafisch darstellen, dann ist es so, dann entdecke ich immer mehr von Jesus, wenn ich mit dieser Kraft lebe. Und dann vertraue ich Jesus und ich entdecke plötzlich mehr von ihm. Wenn ich mehr von ihm entdecke, entdecke ich mehr von seiner Gnade, mehr von seinem Frieden, mehr von seiner Kraft. Dann tue ich mehr und dann entdecke ich mehr von Jesus und ich erlebe mehr von Jesus und ich erfahre mehr. Das ist plötzlich ein Kreislauf in sich selbst. Ich hoffe, das erlebt ihr. Dass ihr sagt, ich habe den Herrn Jesus kennengelernt, ich habe seine Kraft kennengelernt, seine Gnade und da bin ich jetzt drüber so begeistert, dass ich mehr Zeit mit ihm verbringe, ihm mehr vertraue, ihn besser kennenlernen will und weil ich ihn besser kennenlerne, ich mehr von ihm erfahre, mehr Kraft kriege. Und das ist eigentlich der Kern des christlichen Glaubens. Punkt. Und das ist für mich zum Augenöffner geworden, dass ich nichts bringen kann, nichts leisten kann und alles, was ich leiste, bleibt Stückwert. Es ist ein Haschen nach dem Wind und ich streng mich an und ich denke, es geht nach vorne, aber ich laufe so wie auf Treibsand. Ich komme nicht weiter. Und dann sagt Gott, ich schenke dir das alles. Ich schenke dir meine Gnade, ich schenke dir meinen Frieden, ich schenke dir alle meine Kraft. Lesen wir es nochmal langsam, jetzt haben wir es. Gott gebe euch viel Gnaden und Frieden durch die Erkenntnis, nicht durch die Leistung für Gott, nicht durchs Arbeiten für Gott, nicht durch die Spende für Gott, sondern durch die Erkenntnis Gottes bekomme ich Gnaden und Frieden. Und alles, Vers 3, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt. Hier steht zum zweiten Mal, guck mal, Vers 3 haben wir das Wort geschenkt und Vers 4 haben wir das Wort geschenkt. Das ist ganz elementar. Da steht nicht einmal, musstet ihr erarbeiten, musstet ihr erleisten, musstet ihr erbeten, musstet ihr erquälen oder irgendwas, sondern es hat uns Gott geschenkt, damit ihr dadurch was Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Im Englischen heißt es, und hat unser Gründer gesagt, the mystery of godliness. Das heißt, das Geheimnis der Gottähnlichkeit und das ist geschenkt durch die Erkenntnis. Und ich möchte jetzt an diesem Punkt noch einen Einschub machen und dann kommt der dritte Teil. Der Einschub ist jetzt, wie komme ich zu so einer Erkenntnis und wie komme ich an den Punkt? Wie bekommt man so ein Leben im Glauben? Wie bekommt man das so, diese Kraft und die Freude, dass man sagt, es läuft irgendwie von selbst? Nun, das eine ist, ich glaube, ich muss bereit sein aufzugeben. Ich muss irgendwo mal an den Punkt kommen, wo ich sage, ich kann nicht mehr. Ich habe damals immer gedacht, ich muss mich anstrengen und Gott hilft mir. Und noch ein bisschen, weißt du, noch ein bisschen mehr spenden, noch ein bisschen mehr stille Zeit, noch ein bisschen frommer, noch ein bisschen konzentrierter, noch ein bisschen weniger Sünde und dann. Aber das ging nicht. Und ich vergleiche mal mein Leben wie in so einer Straße. Ich bin jetzt hier über viele Landstraßen gefahren. Und dann ist es so, da kennt man ja die Straßen, die haben manchmal so ein Pflaster, so die haben so ein Schlagloch. Das war jetzt gerade zufällig, das war mitten in der Straße ein Schlagloch, das kenne ich sonst nur aus anderen Ländern. Und da war einfach kurz vorher eine Reling quer über die Straße und da war kein Warnschild und nichts, dachte ich auch eigenartig. Und dann wird das ja gestopft, dann kommt Bitumen drauf und dann denkt man, ja, und so ist es mit meiner Sünde. Ich fahre über meine Lebensstraße und dann ist da eine Sünde und dann repariere ich das und dann kriege ich das in den Griff und sage, ich mache jetzt Bibellesen und jetzt kriege ich das hin. Und dann kriegst du Bibellesen hin. Und dann kommt das nächste Schlagloch und dann sagt der Herr, was ist denn mit deinem Gebet? Ja, das ist ein bisschen mau. Dann sagt der Herr, ja, das ist sehr mau. Morgens stehst du auf und abends sagst du gerade noch, Herr, segne alle Menschen, gute Nacht. Amen. Wo ist dein konkretes Gebetsleben? Wo bist du on fire? Wo redest du mit Leuten? Wo gehst du persönlich für jeden Einzelnen mit ins Gebet? Wo ist dein Gebetskampf? Ich sage, ja, ich bin so müde. Und dann kommt das Gebetskampf. Und wie gehst du mit Alkohol um? Oh ja, nee, das wollen wir auch nicht. Und hier deine Beziehung. Oh ja. Und hier bist du mit Geld. Spendest du wirklich 10%? Oh ja, ja, Brutto und Netto Diskussion. Und dann hast du die Baustellen und eine Baustelle nach der anderen. Und dann entdeckst du ganz komisch, da geht die alte Baustelle wieder hoch. Kennt ihr sowas Unangenehmes? Da denkst du gerade, du hast es geschafft. Dann knallt dir das hinten wieder kaputt. Und irgendwo sind da lauter Baustellen. Und irgendwann sagt der Herr, und irgendwann kapierst du, ich habe nicht nur Baustellen, mein ganzes Leben ist eine Baustelle. Warte mal an dem Punkt. Ich habe früher mal gedacht, ich mache ein bisschen Sünde. Ich habe mir hier also da, okay, in dem Bereich mache ich auch mal eine Sünde. Und ich muss dann den Punkt kommen, wo ich feststelle, ich mache nicht nur Sünde, sondern ich bin ein Sünder. Ich bin ein Sünder. Seht ihr, das ist das, was Petrus gefunden hat, als er im Boot war und die Herrlichkeit Gottes sah. Und Gott ihm gesagt hat, wirf das Netz auf der anderen Seite raus. Was hat er gesagt? Weiche von mir, geh von mir, Herr, denn ich bin ein Sünder. Was ist da passiert? Jesus hat gesagt, werf das Netz auf der anderen Seite raus und fiel dem Petrus da rein. Ich habe gerade beim Andreas einen mit dem Paddel gehauen. Ich habe unter dem Boot noch ein versautes Heft liegen. Ich bin ein Sünder. Nee, was er gesehen hat im Vergleich zu diesem herrlichen Jesus, bin ich Sünder. Ich bin so kraftlos. Ich bin so schwach. Ich komme keinen Meter weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal stehe ich vor meinem Spiegel morgens und denke, was habe ich eigentlich gelernt in den 40 Jahren? Und jetzt bin ich ja schon 52. Was habe ich denn gelernt in den 50 Jahren? Wenn es da wenigstens heiligere Sünden wären. Gell? Aber es sind dieselben Nickeligkeiten. Der Ehrgeiz, das im Mittelpunkt stehen, wichtig sein, Geld, gucken, reden, was machen wir? Es sind dieselben blöden Dinge. Und dann zu verstehen, ich kann es nicht und ich krieg's nicht hin. Ich krieg mein Leben nicht hin. Da kommen die alten Worte und ich gehe aus der Haut. Ich fahre aus der Haut. Oder ich habe Minderwertigkeitskomplexe, oder ich bin ehrgeizig und rede alle wieder zu Tode, oder ich setze mich wieder in den Mittelpunkt. Ich bin nicht lieb genug zu den Kindern. Und kennt ihr das auch, wo alle was von einem wollen? Die Gemeinde will was von einem und die Stadtgemeinde will, dass man auch mal ist. Und da sollen wir ja auch mal auf die Feste kommen, ja? Da sagen sie, schön, dass du auch mal vorbeikommst. Ich sage, boah, ihr müsst doch die Feste mal auf die christlichen Feiertage legen. Feier doch mal am Mittwoch, dann habe ich Zeit. Aber du willst ja die Menschen erreichen, dann musst du ja mal hin. Dann kommen die Schwiegerleute und sagen, wann besuchst du mich mal? Und man, die Tante, die hat man ja schon lange nicht. Tanten sind ja auch noch eine ganz besondere Spezie. Die vergisst man ja manchmal auch. Aber die werden ja auch Eltern wollen mal Besuch haben. Und dann hast du noch Kollegen. Und die sind ja auch manchmal nicht immer so einfach. Und dann hast du hier zu tun und da zu tun, um die Finanzen zu bewerkstelligen. Dann hast du noch Kinder und dann hast du noch Eltern. Dann hast du noch Schwiegereltern. Ich habe 4, also immer 2. Und die reden einem auch rein und die wissen alles. Auch spannend. Und wie schaffe ich das? Ich kann, und dann einfach zu merken, ich kann es nicht. Gott, ich krieg's nicht hin. Und das ist der Punkt, wo ich komplett frustriert hingefahren bin. Und das nennt man auch eine Aufgabe. Surrender ist das englische Wort. Ich gebe einfach auf, ich kann es nicht. Und dann mich ganz Gott ausliefern. Nicht mich aufgeben, sondern mein Leben übergeben. Das heißt nicht, dass ich mit 21 Christ geworden bin. Ich war Christ. Aber ich musste was Neues lernen. Ich musste lernen, dass Jesus nicht nur mein Heiland ist, der mich in den Himmel bringt, sondern auch mein Herr und König, der mein Leben lenkt und leitet, es festhält. Und er der Einzige ist, der das christliche Leben leben kann. Ich kann es nicht für ihn leben, sondern er muss es durch mich leben. Woher wissen wir das? In Johannes 15, Vers 5 steht dieser Vers, in Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt an mir, denn ohne mich könnt ihr wie viel? Nichts tun. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin da gerne am Diskutieren, vielleicht können wir das auch später gerne noch weitermachen. Ich würde dieses Wort nichts viel größer sehen, als nur ohne dich kann ich nicht evangelisieren, ohne dich kann ich nicht beten, ohne dich kann ich nicht eine fromme Familie hochziehen. ohne Jesus kann ich nicht predigen, kann ich nicht beten, kann ich nicht eine fromme Familie hochziehen, kann ich nicht in der Gemeinde arbeiten, aber ohne Jesus könnte ich nicht gehen, nicht stehen, nicht singen, nicht essen, nicht arbeiten, nicht wirken. Wer das noch nicht erlebt hat, gibt es eine große Warnung. Ich habe eine der besten Sängerinnen gesehen, habe sie ein Jahr später gefragt, wie geht deine Karriere, und sagt, es ist vorbei. Ich habe Knoten auf den Stimmbändern, darf nicht mehr singen. So weg. Sportmann so groß wie ein Bär, wie ein Schrank, Magenkrebs, dünn aus, zerfallen. Dass wir atmen, dass wir hier sind, ist Gnade Gottes. Ist Gnade Gottes. Und dass wir gehen können, dass wir stehen dürfen, und wir können nichts ohne Jesus tun. Und übrigens, das ist ein Geheimnis. Jesus sagt weiter vorne, und ich kann nichts ohne den Vater tun. Ich kann nichts ohne den Vater tun. Und da steht in Johannes 6. Nee, in Johannes 5. Johannes 5, Vers 19. Der Sohn kann nichts von sich aus tun. Das könnt ihr dahinter schreiben noch. Johannes 5, Vers 19. Jesus sagt, ich kann nichts von dem Vater tun. Und früher habe ich immer gedacht, Jesus ist so ein bisschen wie Superman. Kennt ihr Superman? Das kennt ihr nicht, gell? Doch, so zwei, aber ihr macht nicht die Hände hoch. Also so egal, ist ein Ami, der hat Superkräfte, ist auch nur ein Märchen. Und dann kommt er auf die Welt und dann verkleidet er sich als Clark, Mr. Clark, und arbeitet in der Zeitung. Also das ist eine volle Tarnung. Und er läuft mit dem Trenchcoat rum und schreibt da seine Artikel. Und immer wenn eine Not groß ist, dann geht er irgendwo um die Ecke, schmeißt den Trenchcoat weg und kommt mit seinem Superman-Kostüm und rettet die Welt. Als Superman, weil er hat ja die Superkraft. Und dann muss er sich wieder tarnen, wieder so tun, als wüsste er von nichts. Kennt ihr die Geschichten? So ungefähr läuft das. Und früher habe ich gedacht, Jesus genauso. Jesus kommt als Gott in diese Welt und dann tarnt er sich als Mensch und sagt so ein bisschen, hier, das ist so alles schwer, und er lebt mit den Jüngern und er ist ganz Mensch. Aber immer wenn er ein Wunder tut, packt er seine Gottheit aus und sagt, aus dem Weg, jetzt laufe ich übers Wasser oder jetzt heile ich den Blinden. Aber wisst ihr was, dass Jesus diese Wunder gar nicht getan hat? Er hat sie nie aus seiner Gottheit rausgetan, sondern er hat sie in der Abhängigkeit vom Vater getan. Und das ist ein Riesenschlüssel. Denn nur so kann er uns ein Vorbild sein. Wenn er als Gott ein Vorbild wäre und als Gott so gehandelt hätte, könnte er kein Vorbild sein, dann wäre er nur ein Frust für uns. Und deshalb ist für viele Christen ein Frust. Da tragen wir das Bändchen, what would Jesus do? Wir wollen so sein wie Jesus und wir hecheln hinterher und kommen nicht weiter, weil wir denken, wir müssen so gut sein wie er. Dabei sagt Jesus, ich mache es euch vor. Ich kann nichts ohne den Vater tun. Das ist ein Riesenschlüssel. Der ist mir dann erst aufgefallen. Johannes 14, habe ich schon wieder zugeschlagen. Johannes 5 war das. Johannes 5, Vers 19, für die mitschreiben. Und deshalb sagt er jetzt auch zu uns, und weil ich abhängig war vom Vater, müsst ihr ganz abhängig sein von mir, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Deshalb ist das christliche Leben nicht für Gott zu leisten, sondern von Gott abhängig zu sein. Seht ihr, das Schlüsselverständnis zu einem erfüllten, kraftvollen Christsein ist nicht für Gott kräftig zu wirken, sondern absolut abhängig von Jesus zu sein. Und ihn zu erkennen, um Kraft und Gnade und Frieden für jeden Tag neu in Empfang zu nehmen. Und da wird ein Schuh draus. So haben wir das zu verstehen. Und deshalb heißt es auch in Römer 12, Vers 1, jetzt gebt eure Leiber hin zu einem lebendigen Opfer. Was ist unser Leib? Es ist lebendig, ich diene Gott, ich gebe mich einfach hin und sage, Gott, jetzt mach mit mir, was dir gefällt. Und in Galater 2, Vers 20, da bricht sich Paulus geradezu ein, absprachlich, um zu sagen, ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Aber was ich jetzt lebe, im Fleisch, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ich sage, Paulus, könntest du dich nicht mal ein bisschen mal auf eine Sache begrenzen? Er sagte, ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Aber was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Christus. Ja, was jetzt? Und dann sagt Paulus, ja, besser kann ich es dir auch nicht erklären. Und wenn der Paulus das nicht tut, dann tue ich es heute auch nicht mehr. Und wisst ihr was? Das ist ein Geheimnis. Deshalb habe ich es überschrieben, das Geheimnis. Das Glauben ist das Geheimnis der Kraft. Und das heißt, ich lebe, ja, ich lebe. Ich entscheide, ob ich Tee oder Kaffee trinke morgens, Cornflakes oder Brötchen. Aber ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, jeden Tag neu sich bewusst zu machen, ich kann es nicht, Herr Jesus, mach du es. Herr, ich weiß nicht, wie ich mit den Kindern umgehe, Herr Jesus, mach du es. Herr, ich weiß nicht, was ich mit den Alten mache. Sollen die zu mir ziehen, ins Altenheim, soll ich da hinziehen, was sollen wir machen? Ich weiß es nicht, mach du es. Soll ich die Ausbildung machen oder soll ich die Lehre machen? Soll ich studieren oder soll ich hier einfach arbeiten? Wie sollen wir es machen? Sollen wir hier bauen oder dort bauen? Herr, ich kann es nicht. Herr, wie soll ich den Nachbarn ansprechen, dass er mal in die Gemeinde kommt? Ich kann es nicht, ich bin feig, ich habe keine Lust. Aber jetzt überwinde meine Unlust und meine Feigheit und jetzt gehen wir dahin. Und ich gehe in deinem Namen und ich klopfe jetzt endlich mal an die Tür. Und jetzt reden wir nicht über Wetter und über den Hund, sondern mal über das ewige Leben, Herr. Ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das Geheimnis des Christseins ist nicht, für Christus zu leiden und zu leisten, sondern mit Christus zu leben und Christus wirken zu lassen. Und das ist der Schlüssel hier von Petrus, der sagt, das kriegst du alles geschenkt. Und alles, was du brauchst, ist die tiefe Erkenntnis dafür. Major Ian Thomas sagt Folgendes in diesem Buch. Er sagt, es ist Gottes Ähnlichkeit in der Aktion. Du übergibst alles, was du bist. Das ist nicht viel. Nichts. An das, was er ist. Und er ist alles. Und du kannst absolut zuversichtlich sein, dass der, der in dir wohnt, ebenso wie der Vater in ihm wohnt, im höchsten Maß für all das ausreichend ist, wozu er sich verpflichtet hat. Und es ist alles sein. Und das habe ich dann in diesen Tagen dann auch wirklich für mich ausbuchstabieren müssen. Und das wird ganz praktisch. Er sagt, bist du bereit, dies die Qualität deiner Hingabe an Christus sein zu lassen? Wenn ja, dann sind alle untergeordneten Dinge in dem Anspruch, der alles umspannt, mit einbehalten. Ich brauche dich jetzt nicht mehr zu fragen, ob du bereit bist, aufs Missionsfeld zu gehen. Ich brauche dich auch jetzt nicht mehr zu fragen, ob du bereit bist, dein Bankkonto, deine Zeit oder deine Wohnung Christus zur Verfügung zu stellen. Ich brauche dir überhaupt kein anderes Projekt mehr zu unterbreiten. Du würdest mir sofort sagen, diese Dinge sind ein für alle Mal erledigt, endgültig. Wenn sich Christus in mir dazu verpflichtet hat, auf das Missionsfeld zu gehen, dann habe ich mich schon ihm zur Verfügung gestellt. Wenn er sich mir dazu verpflichtet hat, meine letzte Mark zu geben, da sieht man, wie alt es ist, und jede weitere Mark, die ich verdienen werde, dann stehe ich ihm schon zur Verfügung. Das Gleiche gilt für alles und für jedes, wozu er sich in mir verpflichtet hat. Es geht jetzt nur noch um eins, seinen Anweisungen zu gehorchen. Im Englischen heißt es Availability, Verfügbarkeit. Ich stehe jetzt einfach zur Verfügung. Und so ist es das Geheimnis des Glaubens. Glauben mit Kraft. Ich habe aber noch ein bisschen was und das machen wir nach dem nächsten Lied. Wir müssen ein bisschen, manche kriegen nämlich jetzt, glaube ich, Schnappatmung und sagen, aber was müssen wir denn jetzt machen? Und denen müssen wir nachher noch erklären, dass wir auch wieder was machen dürfen. Wenn wir erkannt haben, dass wir eigentlich nichts tun können. Wir wissen es, bei unserer Errettung können wir nichts tun. Aber das ist auch so, dass wir die Kraft zum christlichen Leben geschenkt bekommen müssen. Sonst wird es nichts funktionieren. Dann kommt die große Freude rein. Und dann steht danach in Vers 5, so wendet alle Mühen daran und erweist in euren Glauben Tugend. Das heißt, jetzt, wenn das klar ist, dann seid auch ihr mit wieder eingebunden und jetzt dürft ihr zu eurem Glauben etwas hinzufügen. Ihr müsst den Glauben nicht machen, ihr müsst ihn nicht erzwingen, das kriegt ihr geschenkt. Aber wenn ihr ihn habt, dann sollte daraus Tugend folgen. Das sollte man tugendhaft leben. Und in der Tugend Erkenntnis, hier ist ein anderes Wort von Erkenntnis, hier steht das einfache Gnosis, das heißt einfach Weisheit zu haben, im Alltag zu wissen, was ist dran, was ich eben schon beschrieben habe. Und in der Erkenntnis Mäßigkeit. Und Mäßigkeit gefällt mir. Mäßigkeit, das heißt im christlichen Leben ist es nicht immer schwarz-weiß und ja, nein, sondern mit Maßen. Wie Essig. Nicht alles ersparen oder auch nicht reinfressen, sondern in Maßen. Wie trinke ich? In Maßen. Wie gehe ich mit Geld um? In Maßen. Wie gehe ich mit den sozialen Medien um? Man kann ja nicht jedes Handy aus dem Fenster schmeißen und in den Bach. Man braucht es ja. Aber gehen wir in Maßen damit um. Ein schönes Merkmal der Christen ist, in Maßen zu leben. Wir sind nicht gehen nicht in die Extreme, das brauchen wir nicht. Sondern er sagt, lebt in Maßen. In Geduld. Haben wir Geduld? Können wir Dinge ertragen? Da steht etwas von der Langmütigkeit auch drin. Haben wir den Mut? Sind wir lange mutig? Frömmigkeit, das heißt gottgefällig. Brüderliche Liebe, Vers 7, und die Liebe zu allen Menschen. Und im Prinzip, das ist die Wirkung des Glaubens jetzt. Das ist die Wirkung des Glaubens. Die Krise des Glaubens war bei mir ganz klar. Da musste ich zum Geheimnis durchdringen, dass ich nicht für Gott leisten muss, sondern dass er das in mir wirken will. Und das Ganze wirkt sich nicht in luftleeren Raum aus, sondern das wird ganz praktisch. Das gibt eine Auswirkung des Glaubens. Und dafür haben wir jetzt das größere Rad. Das ist die Glaubensentfaltung im Einzelnen. Wie sieht das aus? Wir haben die Tugend, die Erkenntnis, die Mäßigkeit, Geduld, Gottseligkeit, brüderliche Liebe und Liebe. Dafür habe ich die anderen Dinge freigehalten. Ihr müsst das jetzt aus dem Petrusbrief übertragen. Es tut mir leid, es ist jetzt die falsche Animation, es ist ein bisschen die Farben nicht so glücklich geworden. Aber da ist jetzt diese, das, wenn wir da anfangen, hier ist die Tugend, hatten wir gesagt. Als erstes die Tugend hier links rein, dann die Erkenntnis, unten die Mäßigkeit, die Geduld, die Gottseligkeit. Oben die brüderliche Liebe, also das ist die Liebe untereinander der Gläubigen. Das ist schon mal eine größere Stufe, das ist eine der höchsten Stufen, die eigenen Leute zu ertragen. Aber das ist immer noch leichter als jetzt die Liebe zu allen. Das ist dann das Allerhöchste und das möchte Gott auch, dass wir das auch wirklich so leben. Das ist die Glaubenentfaltung im Einzelnen. Ich glaube, das findet ihr oder auch bei den Nachbarn könnt ihr das einfach abschreiben. Also nochmal, Tugend, Erkenntnis, Mäßigkeit, Geduld, Gottseligkeit, brüderliche Liebe und Liebe. Und jetzt passiert was. Übrigens, jetzt ne, für die Ingenieure unter euch, wollen wir uns mal richtig haben. Wenn dieses Rad sich so rumdreht, wie rumdreht sich denn das Rad?
Langsamer.
Erstens langsamer und dann, genau, und dann... Ich habe aber nach der Richtung, nicht nach der Geschwindigkeit gefragt. Also das dreht sich so rum, dann dreht sich das so rum. Und so kommt, und das ist das Interessante, so kommt die Gotteskraft auf die Erde. Es ist nicht irgendwie eine Luftnummer bei uns, sondern der Glauben muss sichtbar und spürbar werden dann im Alltag. Und das wird er denn hier in diesem Moment. Und das ist die Entfaltung hier der Werke. Wir sprechen hier auch klassisch vom Glauben und Werken. Aber das Interessante ist, dass da eine Zusammengehörigkeit ist. Aber wo kommt die Energie her? Achtung, wo kommt die Energie her? Aus dem Glauben. Aus dem Glauben kommt die Energie. Da müssen wir ansetzen. Und wenn wir hier versuchen zu schieben und zu machen, dann werden wir frustrierte Christen. Wenn wir zu Gott kommen und sagen, ich kann nicht, du musst mich stark machen, du musst mir die Kraft geben und die Gnade und den Frieden. Und dann wird was draus. Und das darf jeder von euch, das ist die Privathausaufgabe, Hausaufgabe vor uns heute Abend, ist zu fragen, an welchem Rad drehe ich gerade? Bin ich da unten, war es denn das Wort, ich drehe am Rad, gell? Da hast du gelacht, oder? Ich hab's gehört. Ich drehe am Rad. Okay, also an welchem Rad drehst du gerade? Das können wir auch übernehmen. Bist du da immer am Arbeiten und am Ackern? Und wenn man dich fragt, wie geht's im christlichen Leben? Geht, es hat sich gerade wieder eine Zacke bewegt. Ja. Oder sagst du, ich bin an der Energie. Und ich spüre, wenn ich die Nähe zu Gott habe, wenn ich in die Stille gehe, wenn ich bete mit ihm, dass er mir für den Tag Kraft gibt und dass ich Dinge plötzlich umsetzen kann, dass ich tugendhaft bleibe, dass ich weise Entscheidungen fälle und eine gute Erkenntnis habe, dass ich plötzlich Menschen lieb haben kann, sogar die, die ich nicht mag. Und plötzlich wird es was draus. Tata, Kreisbewegung. Das heißt, die Glaubensentfaltung im Einzelnen haben wir besprochen. Das ist in Kapitel 1, Vers 5 bis 7. Und die Glaubensentfaltung in ihrer Auswirkung ist auch ganz spannend. Und da steht nämlich noch was in Vers 8. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, Wenn die Kraft umgesetzt wird, wie wir es im Alltag erleben, dann erkennen wir wieder mehr von Jesus und dann kriegt das Ganze immer mehr Dynamik. Vers 9, wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Die Glaubensentfaltung ist, es macht nicht faul. Steht in Vers 8. Wenn wir Glauben haben, dann macht es uns nicht faul. Wir sollen aktiv werden. Wir sollen Tugend und Barmherzigkeit, Erkenntnis und Liebe dazu tun. Wir sollen nicht faul sein. Es macht nicht faul und es macht nicht unfruchtbar. Wer dies nicht hat, ist blind und tappt und ist nicht faul und unfruchtbar in der Erkenntnis. Kommt bei dir im Leben Frucht raus? Oder wird es immer fauler? Das Drama von so einem anstrengenden Kreislauf ist, dass man immer mehr Mühe reinpackt und je mehr man sich bemüht, je lustloser wird das. Und dann erlebt man Christen und sagt, und wie geht's mit der Stirn? Und sagt, ja, ja. Und wie ist es mit dem Gebet? Na ja. Was ist denn mit dem Gottesdienstbesuch? Ja, ich sitze halt drin. Erlebst du noch Gott? Und das Feuer ist weg. Ich finde, es ist das Frustrierendste, wenn Menschen ihr Feuer für Jesus da verlieren. Und die Bibel sagt, wenn du das hast, wirst du eben nicht faul und wirst nicht unfruchtbar, sondern du wirst fest. Guck mal da oben, Vers 10. Sondern wer das hat, darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Viele Leute zweifeln im Glauben. Viele Leute fragen, wie kriegt man Heilsgewissheit? Ich bin großer Freund von Heilsgewissheit. Und wir machen das bei uns in der Bibelschule auch. Und da sprechen wir von der Bekehrung und von der Erwählung und von der Wiedergeburt. Und das sind schöne Begriffe und da kann ich mich Stunden dran drauf aufhalten. Aber die dritte Woche ist dann Heilsgewissheit. Und das fällt mir immer schwer, weil Heilsgewissheit zu vermitteln ist immer schwierig. Zu sagen, 1, 2, 3, nimm die Verse und dann hast du es. Und dann gucken die mich an und die sagen, ich bin ja immer noch am Zweifeln. Und dann sage ich, jetzt, dann liest nochmal die andere Stelle und dann weißt du es doch. Ja, aber das macht mich auch so skeptisch, ich bin mir nicht sicher. Und du stehst dann da und sagst, wo finde ich den Knopf, dass der endlich sicher wird? Kennt ihr das manchmal, wenn man so Gespräche hat und man wünscht, man könnte ihn da so ermutigen. Aber hier ist mal eine Stelle, wie man wirklich die Leute ermutigen kann, wo der Petrus sagt, wenn du dranbleibst, wirst du fester. Das heißt mit anderen Worten wirklich, bleib im Glauben, bleib in der Liebe, bleib in der Tugend, bleib in der Gemeinde, bleib am Wort, bleib am Gebet, bleib einfach an Gott. Übe es, setze so praktisch und je länger du da drin bleibst, je sicherer wirst du wieder im Glauben. Wir haben ja eine Mountainbike-Strecke und da habe ich da lauter Cracks, die fahren da irgendwelche Treppen runter und steilen Klippen und das ist also bekloppt. Da bin ich schon zu alt für, das kann ich nicht. Ich mache so Seniorensport und wenn das zu steil wird, steige ich ab und schiebe das Ding runter. Und dann fahren wir dann da doch mal durch diese Höhen und Tiefen und dann habe ich mal so einen Profi hinter mir gehabt und der jazzte da so an mir vorbei und dann hier einen Sprung und da und hier drüber. Und dann war ich da wieder so an so einer Klippe am Runtereiern und er schoss an mir vorbei und brüllte, Geschwindigkeit stabilisiert! Geschwindigkeit stabilisiert. Das hat was. Zumindest bei ihm. Das sah gut aus. Ich bin mir nicht so sicher, habe ich in der Gewalt. Nee, egal. Aber das ist schon so. Du brauchst eine gewisse man braucht es, oder? Wer fährt Mountainbike? 2. Gut. Also auch beim Moped ist es auch so, wenn du ein Motorrad hast, Geschwindigkeit stabilisiert. Wenn du also mit 5 km/h Schrittgeschwindigkeit bist und an der Ampel parken willst, dann fällt dir deine 2000er aufs Bein, wenn du nur 1,20 groß bist. Da hast du keine Stabilität. Also brauchst du das. Und was heißt es im Glauben? Geschwindigkeit, bleib dran. Verlier das Momentum nicht. Mach weiter. Lass rollen. Geh weiter. Geh weiter. Und dann kommt die Sicherheit, die Festigkeit, die Stabilität wieder rein. Hier ist wirklich mal ein praktischer Hinweis. Und das Letzte, es macht stabil und es macht fest. Da heißt es, denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das Reich unseres Herrn und Heilers. Das heißt, oben in Vers 10, denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht strauchen, ihr werdet dranbleiben und ihr werdet wachsen. Eine schöne Stelle ist in Epheser 4, Vers 12 bis 14, werden wir morgen noch ein bisschen betrachten, sowas ähnliches. Da geht es darum, dass wir reif werden sollen in Jesus, dass wir wachsen sollen und dass wir endlich mündig werden sollen. Das ist sein Versprechen. Und da sagt er nämlich, dass wir hingelangt zur Einheit des Glaubens, Erkenntnis des Sohnes Gottes. Achtung, da steht es auch in 4, Vers 13, Epheser 4, Vers 13, die Erkenntnis. Darin sollen wir wachsen, ist wie beim Petrus, zum vollendeten Mann und Frau dürfen wir dazu nehmen. Das heißt, wir dürfen wachsen zu Männern und Frauen Gottes, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir eben nicht unmündig sind und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen. Das ist in dieser Zeit immer wichtiger. Und wir kommen gerade morgen zu dieser Lehre. Und wenn du fest werden willst in der Lehre, wie kannst, gegen eine falsche Lehre, dann musst du in der guten Lehre fest gegründet sein. Wenn du dich vor dem Bösen wappnen willst, studier nicht das Böse, sondern studier das Gute. Und dann wirst du fest. Und das ist das, was er uns hier empfiehlt. Und das Fazit ist, der Glaube wirkt. Das ist Punkt C. Dann wirkt es wirklich. Und das ist was sehr Schönes, dass hier wirklich Glaube und Werke zusammengehören. Man kann auch darüber schreiben, Erkenntnis und Aktion. Erkenntnis und Aktion. Ich erkenne Gott und daraus kommt dann eine Aktion. Ich will noch kurz biografisch meine Geschichte zu Ende zählen. Ich bin dann zur Bibelschule gekommen, habe diese Verse gelesen, habe diese Bücher gelesen und dann habe ich zum ersten Mal seit langem wieder das Vaterunser gebetet. Es war ein besonderer Moment und wisst ihr was? Ich habe das Vaterunser gebetet und habe dann gebetet, Herr, ich kann dir das nicht versprechen, dass ich es heilige und dass ich deinen Willen tue. Ich will es aber machen und ich kann es nur sagen in deiner Kraft. Nur sagen, wenn du mir hilfst. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Das ist mein Wunsch, aber das geht nur, wenn du es wirkst. Ich habe wieder angefangen, die Lieder zu singen, aber ich singe sie manchmal langsam und sage, nur wenn du es willst und nur wenn du es wirkst. Und auch den Bonhoeffer. Ich habe Angst, so einen Kelch zu trinken, aber wenn du es unbedingt gibst, dann werde ich ihn nehmen. Und es gibt manche Lieder, die singe ich nicht mehr laut mit, die singe ich leise mit, weil ich sie im Herzen immer mit diesem Echo beten muss und sage, Herr, das ist mir jetzt, das sind so für mich so, so locker dahingeschmetterte Lieder. So, Herr, nimm mein Leben und dir gehört mein Alles, zerstöre mich und baue mich neu auf, wo ich sage, Und das kann ich dann nur im Gebet beten, aber ich kann es wieder beten. Ich freue mich, ich hoffe, das freut euch, dass ihr das jetzt wisst, ich bete wieder das Vaterunser. Ich bete wieder und ich singe wieder die Lieder, aber manchmal in der Stille, auch in meinem Herzen, weil Gott mich jederzeit beim Wort nehmen könnte und sagt, okay, hast gerade gesungen, dann mach ich das. Und deshalb mache ich die Dinge, ich bin wieder zurückgekommen und ich versuche jeden Tag neu zu sagen, Herr, das ist dein Leben, übernimm mein Leben, führ mein Leben, lenk mein Leben. Und es lebt sich eigentlich ganz gut, wenn man innerlich tot ist, weil es dann stört es auch keinen, wenn die anderen lachen. Pff, ist doch egal. Wenn die über einen lästern, so what, ist doch egal. Ich bin so gut wie tot. Es ist ein lebendiges Opfer. Ich gehöre Jesus und dann sollen die anderen doch denken und sagen, was sie wollen. Und jetzt kann ich wieder mit Gott leben. Und Martin Luther schreibt was sehr, sehr Schönes. Er sagt an diesem Punkt, er sagt zu einer echten und einem falschen Evangelium, er sagt, das echte, das falsche Evangelium ist, wenn Jesus ein Vorbild ist, das dir vor Augen gestellt ist. Dass Christus für dich gelitten hat und ein Vorbild ist, das steht zwar in der Bibel, aber das ist das Wenigste am Evangelium, ist nur ganz klein, wonach es auch noch nicht Evangelium heißen kann, denn damit ist Christus dir nichts weiter nutzt, denn ein anderer Heiliger, sein Leben bleibt bei ihm und hilft dir doch nichts. Wenn ich Jesus folge und Jesus nacharbeiten muss, dann ist Jesus da vorne und er ist wie ein anderer Heiliger, der ist toll, aber er hilft mir hier nicht. Und das macht mich, sagt Luther, und da ist er richtig hart, es macht Leute, die nur Jesus nachfolgen, zu Heuchlern. Natürlich zu Heuchlern. Weil wir es ohne Jesus nicht schaffen, deshalb machen wir das Spiel als ob. Und das ist Heuchelei. Es läuft alles gut, meine Stillzeit läuft gut. Natürlich habe ich Macken, aber im Prinzip habe ich es alles drauf. Und Luther zieht den Stecker und sagt, das ist Heuchelei. Keiner schafft es. Aber was ist das Hauptstück? Das Hauptstück und der Grund des Evangeliums ist, dass du Christus, ehe du ihn zum Vorbild nimmst, zuvor entgegennimmst und erkennst als eine Gabe und ein Geschenk, das dir von Gott gegeben und dein eigen sei. Sodass du, wenn du ihm zusiehst oder hörst, dass er etwas tut oder leidet, nicht zweifelst, er selbst Christus sei mit solchem Tun und Leiden dein. Und darauf könntest du dich nicht weniger verlassen, als wenn du es getan hättest, ja, als wenn du eben dieser Christus wärst. Ganze Einheit, Christus ist mir geschenkt. Das hat er genauso formuliert. Es ist kein Geheimnis der Fackelträger, es geht durch die ganze Schrift und Jesus sagt, bleib bei mir und so wird ein Schuh draus. Werke gehören dazu, aber Werke kommen immer aus dem Glauben. Alleine sind sie eine Katastrophe, das wird nicht funktionieren. Und das Fazit für diesen Abend war, zuallererst, bevor wir über Irrlehre reden und über die Fehler und die Schwierigkeiten in dieser Welt, müssen wir uns nochmal erinnern, er ist die Kraft zum Leben, in deinem Leben und in meinem. Und die Hausaufgabe war, bin ich gerade mehr am Schieben, am Machen, an dem unteren Werkekreis oder gehe ich oben in den Motor und genieße die Gegenwart Gottes, die Auswirkungen hat, natürlich. Aber ich genieße es plötzlich. Und plötzlich komme ich aus einem ackernden Christsein zu einem fröhlichen Christsein, einem abhängigen Christsein. Darf jeder für sich selbst beantworten? Ich möchte gerade noch beten.